ARD.
SWR Kultur. Forum.
Angela Merkel wird 70, das Erbe der Kanzlerin. Mein Name ist Klaus Heinrich. 16 Jahre lang regierte die einst angeblich mächtigste Frau der Welt Deutschland. Zur Zeit der Präsidentschaft von Donald Trump wurde Angela Merkel gar zur Führerin der freien Welt ausgerufen. Trump steht nach dem Attentatsversuch möglicherweise vor dem Wiedereinzug ins Weiße Haus. Was kann Merkels Nachfolger im Kanzleramt Olaf Scholz über den Umgang mit Trump lernen? Und wie sieht überhaupt die Bilanz ihrer Kanzlerschaft 2,5 Jahre nach dem Ausstieg aus der Politik aus? Das fragen wir in diesem SWR Kulturforum anlässlich des 70. Geburtstages am kommenden Mittwoch. Schadet der schnelle Atomausstieg dem Klima? Hat die Aussetzung der Wehrpflicht die deutsche Sicherheit gefährdet? Ist Merkels Politik der offenen Grenzen verantwortlich für den Aufstieg der AfD? Darüber diskutiere ich in diesem Forum auf SWR Kultur mit Dr. Ralf Bollmann. Er ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor der Merkel-Biografie Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Mit dem Regisseur und Autor der ARD-Doku Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin, Tim Evers. Und mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Münch, bevor wir über die Amtszeit von Angela Merkel sprechen, müssen wir natürlich zu Beginn dieser Sendung auf die Geschehnisse in den USA kurz eingehen. Der Attentatsversuch auf Donald Trump, ikonische Bilder vom blutenden Kandidaten mit gereckter Faust. Ist diesem Mann nach die erneute Präsidentschaft überhaupt noch zu nehmen?
Also meines Erachtens nicht. Ich gehe davon aus, dass es jetzt ziemlich egal ist, wer von Seiten der Demokraten tatsächlicher Kandidat ist. Es kann auch Joe Biden sein. Es wird nichts ändern. Also meines Erachtens ist es fast so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Trump tatsächlich Präsident wird. Dazu hat er schon vorher sehr gute Chancen gehabt. Und jetzt meines Erachtens endgültig, wenn wir allein sehen, was in den letzten beiden Tagen für Stellungnahmen kam, wobei Stellungnahmen viel zu sachlich ist, das Wort für das, was da gerade in den USA passiert. Das scheint mir sehr sicher.
Der starke Trump nach dem Attentat, überraschend milde übrigens in seiner Rhetorik, und der gebrechliche Joe Biden auf der anderen Seite, Herr Bollmann, das wird ein ungleicher Kampf, oder?
Ja, wird es. Ich wäre noch nicht ganz der Meinung, dass es komplett entschieden ist. Bis November kann ja noch viel passieren. Aber ich glaube, dass tatsächlich man jetzt auch wieder sieht, ich meine, dieses Attentat oder der Attentatsversuch hat ja deutlich gemacht, wie polarisiert die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten ist. Und das lässt auch wieder nachvollziehen und macht für uns verständlich, warum eigentlich Angela Merkel im liberalen Milieu der Vereinigten Staaten so extrem populär war. Ja, nochmal um ein ganzes Stück populärer als bei uns, weil sie eben diesen Gegenentwurf verkörpert hat. Also ich hatte mir vor einiger Zeit noch mal ihre berühmte Rede an der Harvard-Universität angeschaut im Video. Und wenn man da die Reaktionen sich vergegenwärtigt, also wenn man die geschrieben liest, klingt diese Rede total langweilig. Da ist die ganze Zeit die Rede vom Wert des Kompromisses und so weiter und so fort. Aber da bekommt sie eben in den Vereinigten Staaten nach jedem Satz frenetischen Beifall, weil dieser Wert des Kompromisses eben in der politischen Kultur der USA überhaupt nicht mehr wertgeschätzt wird, fast noch zu vorsichtig gesagt, eigentlich gar nicht mehr existiert.
Angela Merkel wurde ja dann zur Führerin der freien Welt ernannt, zumindest von den Leuten, die das gut finden, was Frau Merkel dort Donald Trump entgegengeschleudert hat. Gemeint ist aber natürlich nicht die freie Welt als solches, sondern insbesondere das liberale Europa, das sich ja herausgefordert gefühlt hat. Welcher europäische Politiker heute, Frau Münch, hätte das Format und die Macht, dem zweiten Präsidentschaft von Donald Trump in ähnlicher Weise entgegenzutreten?
Das ist eine schwierige Frage, weil sich natürlich diese sogenannte freie Welt, von der Sie gerade gesprochen haben, also sprich dieses liberale Europa, seither nochmal deutlich gewandelt hat, in unserem Verständnis nicht unbedingt zum Besten. Natürlich gibt es da einerseits einen Bundeskanzler, es gibt nach wie vor einen französischen Präsidenten, dem aber im Augenblick der Premierminister fehlt. Es gibt, und das ist neu, dann doch einen bemerkenswert durchsetzungsfähigen und erfahrenen polnischen Regierungschef. Den sollte man meines Erachtens nicht übersehen, Donald Tusk. Und insofern schaue ich vor allem auf dieses sogenannte Weimarer Dreieck, das vor allem vielleicht inzwischen polnisch-deutsche Beziehungen lauten müsste, weil wir nicht wissen, wie es genau mit Frankreich Frankreich weitergehen wird. Aber ja, die Handlungsstärke ist nicht mehr vorhanden in der Form. Und vor allem ist sich Europa in vielerlei Hinsicht uneins. Und dieser Trumpismus hat schlicht und ergreifend auch inzwischen auf dem europäischen Kontinent Fuß gefasst.
Dennoch bereitet sich Europa, insbesondere in der NATO, aber auch was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht, auf Donald Trump vor. Ob es jetzt schon richtige Szenarien gibt, wissen wir natürlich nicht. Frau Münch, kann Olaf Scholz hierzu aus der Amtszeit von Angela Merkel etwas über den Umgang mit Donald Trump lernen?
Ein bisschen vielleicht schon, auch wenn sich die Zeiten seither verändert haben. Das Wichtige ist, dass all diese Vorstellungen, die wir Europäer haben oder die man früher von den transatlantischen Beziehungen hatte, dass es um miteinander verhandeln geht, es miteinander ringen geht, dass es darum geht, dann die solidesten Kompromiss zu finden. Ich glaube, das kann man ziemlich in die Tonne geben. Es geht um Durchsetzungsstärke. Es geht, für Trump wird man anscheinend nur ernst genommen, wenn man tatsächlich einen Deal bereit ist zu schließen, wenn man etwas anzubieten hat, auf ihn eingehen kann, mit ihm verhandeln kann. Und da spielt natürlich dann auch ganz stark diese europäische Verteidigungsbereitschaft, nicht zuletzt die deutsche Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik. All das wird eine wichtige Rolle spielen, weil wir nur dann ernst genommen werden, wenn wir nicht nur abhängig sind von den USA in der NATO, sondern wenn wir eben zeigen, ja, wir haben die Botschaft verstanden, die ja auch durchaus berechtigt war. Die Botschaft: Ihr müsst euch auch um eure eigene Sicherheit kümmern und auch selber dazu einen finanziellen Beitrag leisten und könnt es nicht nur dem amerikanischen Steuerzahler überlassen. Aber da dieses starke Auftreten, dieses ja, Ausringen und sich gegenseitig etwas abbringen und dann aber eben auch nicht auf den Kosten der anderen leben, ich glaube, das sind die Botschaften, auf die er sich einstellen muss, Herr Scholz.
Es geht ja nicht nur um die NATO, um 2 oder 3% Bruttoinlandsprodukt, das wird sicherlich wieder aufgelegt werden, wenn Donald Trump Präsident wird, sondern es geht ja auch um die Globalisierung, um den Freihandel. Es drohen Schutzzölle, andere Handelshemmnisse. Was würde das, Herr Bollmann, für Deutschland bedeuten, wenn Donald Trump von Europa verlangt, in der China-Politik mitzuziehen?
Naja, Deutschland als Exportnation ist ja jetzt schon von diesen Deglobalisierungstendenzen stärker betroffen als andere. Wir hatten ja durch Corona schon den ersten Schub, als plötzlich die Lieferketten ins Stocken gerieten, dann durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die Konsequenzen, die sich daraus für unser Verhältnis zu China möglicherweise auch längerfristig ergeben. Ich glaube übrigens, dass das, was wir im Moment beklagen an wirtschaftlicher Stagnation in Deutschland, eben ganz stark mit dieser starken Abhängigkeit von den globalisierten Wirtschaftskreisläufen zu tun hat. Also wir sind da extrem empfindlich und selbst wenn es Donald Trump jetzt nicht gegeben hätte oder er nicht schon wieder dreuen würde, dieses deutsche Modell, das ja, wie Spötter sagen, beruht hat auf billigem Gas aus Russland, auf dem Verkauf teurer Autos nach China und auf dem bequemen Ausruhen auf der amerikanischen Verteidigungsbereitschaft, was wir ja eben schon thematisiert haben, dieser Dreiklang funktioniert eben so oder so nicht mehr.
Wir wollen über Angela Merkel sprechen in diesem SWR2-Forum. Sie wird am Mittwoch 70 Jahre alt, Herr Evers. Sie haben eine Dokumentation anlässlich dieses Geburtstages verfertigt, die in 5 Teilen in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Insgesamt 3 Stunden und es gibt heute Abend um 22.30 Uhr eine 90-Minuten-Fassung von Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Sie haben neben Weggefährten wie Annegret Kramp-Karrenbauer, Roland Koch und Thomas de Maizière hauptsächlich auch jüngere Menschen zu Wort kommen lassen. Wie sieht denn die Bilanz der Jüngeren aus? Hat Angela Merkel das Land aus deren Sicht gut regiert?
Also die wir gesprochen haben, haben im Rückblick doch ein sehr kritisches Bild von ihr. Es gibt zwar so eine Nähe, gerade auch bei denen, die aus der Klimaschutzbewegung kommen, die natürlich 2015 die Entscheidung in der sogenannten Flüchtlingskrise als ihnen nah und positiv gesehen haben, aber sie werfen ihr doch die Versäumnisse in der Klimapolitik vor, dass sie da nicht vorangegangen wäre, obwohl sie als Naturwissenschaftlerin das natürlich gewusst hat. Und grundsätzlich auch so dieses, die hat zwar die Krisen draußen gehalten, die hat uns ruhig regiert, aber sie hat dabei auch Konflikte gedeckelt, die jetzt sozusagen umso stärker nach oben ploppen.
Herr Bollmann, Sie haben in Ihrer Merkel-Biografie die Kanzlerin in ihrer Zeit betrachtet und analysiert. Fällt mit der zunehmenden Distanz zu Ihrer Kanzlerschaft Ihr Urteil über Angela Merkel heute anders aus?
Also ehrlich gesagt fühle ich mich in meine Analyse eher bestätigt, zu sagen, dass sie eigentlich in diesen außen- und weltpolitischen Fragen, das ist, werden wir vielleicht gleich noch näher erörtern, eigentlich nachvollziehbare Entscheidungen getroffen hat und dass die Probleme eben tatsächlich in ihrer innenpolitischen Konfliktscheu lagen. Also das Tragische ist ja so ein bisschen, dass dieser Reformstau, den Angela Merkel selber ja am Ende der Kohl-Ära kritisiert hat, dass sie den eigentlich selber hinterlassen hat. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit unvermeidbar nach 16 Jahren Regierungszeit. Aber bei ihr war es eben am Schluss tatsächlich so, dass sie dieses Land auch für total träge und veränderungsunfähig gehalten hat. Und so eine Einstellung hatte, da kann man sowieso nichts machen. Am Anfang gab es ja noch andere Tendenzen. 2003 Leipziger Parteitag, Wirtschaftsreform. 2015 eben die Flüchtlingsfrage, wo, glaube ich, eine der Motivationen ihres Handelns auch war, das Land offener, durchlässiger, veränderungsbereiter zu machen. Damit wäre sie zweimal fast gescheitert. Und ihre Lehre daraus war, glaube ich, tatsächlich, dass dieses Land nicht veränderungswillig ist. Und dann hat sie es eben auch nicht mehr riskiert.
Die Kanzler und ihr Volk, Frau Münch, das wäre ja schon fast eine politologische Dissertation wert. Sehen Sie das eigentlich ähnlich, dass Angela Merkel ein bisschen resigniert war, ob der Reformfreudigkeit ihrer Deutschen?
Also grundsätzlich stimme ich dem schon zu, aber natürlich ist das ein ziemlich erbärmliches Urteil über eine Kanzlerin, wenn man ihr bescheinigt, dass sie sich im Grunde dann auch gar nicht den Mumm hatte, da einiges voranzubringen. Also ich meine, man muss gelegentlich auch in einer Mediendemokratie, und natürlich hat Angela Merkel auch schon die Digitalisierung, auch wenn es dann für sie zum Teil noch Neuland war, Zitat, ja auch schon miterlebt, aber trotzdem zeichnen sich doch fähig und strategisch denkende Regierungsverantwortliche dadurch aus, dass sie erkennen, was notwendig ist und sich auch gelegentlich darüber hinwegsetzen. Und eins darf man ja nicht übersehen. Wir hatten von den Regierungen, vier Regierungen Angela Merkel, von Angela Merkel geführten vier Regierungen, waren immerhin drei große Koalitionen, die ja auch deshalb geschlossen worden sind, weil man damit jeweils dann auch bis auf die letzte, die vierte Regierung Merkel, doch auch eine große Mehrheit hatte. Also im Grunde ja auch in unserem föderalen System einiges hätte bewegen können. Also insofern ist es dann wirklich bedauerlich, wenn dann im Grunde so eine Kanzlerin quasi schon antizipiert, naja, die wollen mir nicht folgen. Also insofern, da hätte ich schon, man hätte mehr von ihr erwarten können und erwarten müssen. Das hat man während ihrer Regierungszeit, habe ich das auch noch nicht so drastisch formuliert, wobei mich immer geärgert hat, dass sie diese Konflikte im Grunde weggedrängt hat und im Grunde auch so ein unpolitisches Regierungsstil hatte. Aber jetzt dann, spätestens nach dem Regierungswechsel und nach den vielen Krisen und dem Krieg natürlich vor allem, erkennen wir, wie viel da einfach schlicht und ergreifend unter den Teppich gekehrt worden ist. Und viele haben natürlich mitgekehrt. Die großen Unternehmen haben es natürlich auch sehr geschätzt, diese billige Energie. Und gleichzeitig kann man von einer Regierung erwarten, dass sie Abhängigkeiten erkennt und versucht, etwas dagegen zu tun.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Summenstrich am Anfang dieser Sendung oder im relativen Anfang dieser Sendung. Wir wollen auf einzelne Themen gleich noch eingehen, aber mich interessiert von Herrn Evers, was sagen denn Ihre Zeitzeugen, die Sie befragt haben, in Ihrem Urteil? Sind Sie auch ähnlich, sehen Sie auch eine Diskrepanz zwischen dem Wollen von Angela Merkel? Ich weiß das noch sehr genau, in der zweiten Folge war das, glaube ich, als sie Bundeskanzlerin wurde und dieses schlechte Ergebnis gegen Gerhard Schröder hatte, das nur also hauchdünn zur Kanzlerschaft gereicht hat, aus dem sie den Schluss gezogen hat, nie wieder mache ich anstrengende Wahlkämpfe. Ist das auch so ein bisschen das, was Ihre Zeitzeugen über Angela Merkel sagen?
Die sind ja zum Teil so jung, dass sie sich selbst an 2005 nur noch rudimentär erinnern können. Aber die bezeichnen sie ja, die sehen schon sozusagen dieses Unideologische an ihr, dieses Pragmatische an ihr, aber sie werfen mir eben das vor, was Frau Münch auch gerade gesagt hat, dass sie sozusagen nie vorangegangen ist und nie geworben hat für einen, vielleicht auch einen Mentalitätswandel oder eben für schmerzhafte Entscheidungen, die dann aber langfristig was bringen. Also da ist, ich glaube, Marina Weißband sagt das, wer eben langfristige Entscheidungen scheut, kurzfristige Entscheidungen scheut, der verursacht langfristig Probleme. Das ist so ein bisschen der Tenor, der einem da eigentlich entgegenkommt. Also die lassen ihr das sozusagen nicht durchgehen. Dass sie sagt ja selber, ich muss aufpassen, dass ich die Mehrheit des Landes mitnehme. Und da erwarten eben die Jüngeren von einer Staatenführerin, dass die vorangeht und für das wirbt, wovon sie überzeugt ist. Aber auch da hat sich Merkel ja sehr zurückgehalten.
Eine schöne Anekdote in dem Zusammenhang, wenn ich das kurz ergänzen darf, finde ich immer, was mir Ulrich Wilhelm mal erzählt hat, der erster Regierungssprecher von ihr. Da hatte sie sich nämlich mal wieder in einem Gespräch mit ihm bitterlich darüber beklagt, über die Trägheit der deutschen Eliten, diese ganzen Manager, Familienunternehmer, Verbandsfunktionäre, wahrscheinlich auch Ministerpräsidenten und so weiter und so fort. Die wollen ja alle nichts ändern, mit denen kann man ja nichts anfangen und so weiter. Und die deutsche Eliten ganz schrecklich. Und dann sagte Ulrich Wilhelm, aber Frau Bundeskanzlerin, Sie gehören doch zur Elite. Und dann berichtete er, hätte sie ganz erstaunt geguckt, weil auf die Idee war sie noch nicht gekommen, dass sie, Establishment, nicht Elite, Establishment. Mhm. Auf die Idee war sie noch nicht gekommen, dass sie als Bundeskanzlerin zum Establishment gehört. Das glaube ich ganz bezeichnend, weil sie wirklich von sich selber auch immer dieses Underdog-Bild die ganze Zeit hatte. Die Frau, die sozusagen, was ja auch eine lange Zeit lang so war, von den konservativen westdeutschen Männern irgendwie gejagt wird und eigentlich gar nicht richtig dazugehört. Aber das hat sich, glaube ich, irgendwie so latent durchgezogen bis zum Schluss.
Frau Münch, vor allem auch mit Blick auf die Partei, die Angela Merkel rund 20 Jahre angeführt hat, hat sie mit ihrem eher mittigen, anstrengungsarmen Politik dem bürgerlich-konservativen Lager einen guten Dienst geleistet?
Also den guten Dienst natürlich mit Blick dann auf relativ viele Wahlergebnisse, ja. Das muss man ja schon sagen. Also gerade vor allem im Jahr 2013, als der Stimmenanteil von CDU und CSU insgesamt mehr als 41% waren. Wir erinnern uns noch an die Jubelfeiern, die dann von ihr dann auch schnell mit Blick auf die Deutschlandfähnchen gleich wieder eingeräumt worden sind. Also das kam natürlich gut an und insofern ja, das fand die Partei selber auch gut und gleichzeitig hat es natürlich schon gekrummelt. Im konservativeren Lager der CDU hat es gekrummelt. Vor allem bei der CSU hat es ganz massiv gekrummelt und daran erinnern wir uns. Und man hat natürlich schon relativ früh erkannt, dass wenn jemand Positionen freiräumt, diese Positionen rechts der Mitte ja nicht frei bleiben, sondern dass da eine andere Kraft hineingeht. Und wir wissen, dass ab 2013 die AfD hineingegangen ist und vor allem dann ja während der sogenannten Flüchtlingskrise sich dann darin richtig, richtig breit gemacht hat bis heute. Und das ist der Kanzlerin schon vorgeworfen worden, beziehungsweise der Parteivorsitzenden, dass sie sich ganz stark hat auch von Demoskopen leiten lassen, sich beraten lassen mit Blick darauf, wo sie Wählerschaft findet. Und sie hat es in Kauf genommen, dass sie diese Wählerschaft auch in Bereichen gefunden hat, wo die CDU sie ansonsten nicht gefunden hat, fand das schön und attraktiv und hat eben vergessen, dass andere Leute daheim geblieben sind, nicht mehr zum Wählen gegangen sind, aber eben später dann zum Beispiel und vor allem dann von der AfD doch mobilisiert worden sind. Also man hat es alles hingenommen, sie hat es hingenommen, die CDU hat es zum Teil mit Sorge betrachtet und gerade das sehen wir ja auch, das hat Herr Evers in den Interviews, die dann auch Roland Koch sich äußert, das kommt ja dann schon ganz deutlich zum Ausdruck.
Nun ist ja Ihr Antipode von damals, Friedrich Merz, Ihr Nachfolger im Parteivorsitz geworden und hat derzeit auch gute Chancen, sie im Kanzleramt zu beerben. Hat er die Merkel-CDU einfach abgewickelt, also zurück ins 20. Jahrhundert sozusagen geführt, oder können Sie, Frau Münch, eine Weiterentwicklung der Union entdecken?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt im Grunde alles wieder zurückdreht. Also das wäre ja auch nicht, mehrheitsfähig. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz damit dann auch zufrieden wäre. Inzwischen hat sich so viel verändert im Land, in der Europäischen Union, in der Welt, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist alles jetzt zurück auf vor Angela Merkel. Das sind schon auch mit Blick auf das Thema zum Beispiel Frauen, mit Blick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung. Wir sind inzwischen einfach eine Einwanderungsgesellschaft und daran ändert und auch die Kommentare ja von Friedrich Merz nichts, der ja sich nicht mehr, wie zum Beispiel das noch Helmut Kohl getan hat, Friedrich Merz wendet sich nicht gegen die Einwanderungsgesellschaft, sondern er versucht deutlich zu machen, dass ein Teil der Migranten oder ein Teil der Flüchtlinge es sich zu bequem in unserem Sozialstaat macht. Aber da würde ich schon sagen, also da ist auch die CDU, genauso wie die CSU, ist mitten in den Veränderungen im demografischen Wandel angekommen und man möchte die Frauen nicht mehr an den Herd zurückschicken. Das will ja nur noch die AfD.
Angela Merkel, die schwer beschreibbare Ostdeutsch-Frau-Quereinsteigerin. Diese Einschätzung hört man ja immer wieder in Ihrem Film, Herr Evers. Klingt so ein bisschen in Paraphrase zu Ihrem berühmten Satz, Sie kennen mich. Nee, wir kennen Sie nicht wirklich. Bis heute. Ist das ein bisschen auch die Quintessenz nach Ihren Recherchen und Befragungen, was das Bild von Angela Merkel heute angeht?
Das war tatsächlich eine für mich fast in seiner Deutlichkeit frappierender Befund nach den Interviews, dass die meisten gesagt haben, sie tun sich da schwer, sozusagen ein ganz klares Bild zu zeichnen. Und wir haben es dann ja eher als Ausgangspunkt genommen, um diese vermeintliche oder vielleicht auch trügerische Nähe von jemandem, der uns 16 Jahre regiert hat, eher aufzubrechen und zu gucken, wer ist das eigentlich, und so ein paar Linien, Prägungen, also sozusagen die Schichten dieser Persönlichkeit und dieser Kanzlerschaft und dieses Aufstiegs offen zu legen oder so nachzuzeichnen. Und da finde ich, ist die Herkunft und auch der Weg in den 90er Jahren an die Spitze sehr, sehr interessant und sehr spannend zu betrachten, gerade jetzt mit Abstand.
Ist ja eigentlich eine, jetzt aus der Sicht von heute, Herr Bollmann, immer noch, Sie haben sich ja auch ein bisschen schwer getan, Sie, oder wollten es vielleicht auch nicht, Sie näher zu etikettieren, als eine Liberale zu bezeichnen. Das war, glaube ich, das, was Sie über Angela Merkel in ihrer politischen Charakterisierung in Ihrem Buch gesagt haben.
Ja, das glaube ich schon. Also nicht umsonst heißt ja auch der Titel Ihrer Memoiren, die im November erscheinen werden, Schicht und ergreifend Freiheit. Ich glaube, das ist schon so eine Leitidee von ihr gewesen, auch aufgrund ihrer Herkunft aus der DDR. Und zwar Freiheit in einem doppelten Sinne, und zwar in einer Art und Weise, wie es eigentlich im deutschen Parteiensystem gar nicht repräsentiert ist. Also liberal in gesellschaftspolitischen Fragen, aber eben auch wirtschaftsliberal. Das ist so ein bisschen eher wie das polnische Parteiensystem zum Beispiel, wo wir eben die Tusk-Partei haben, die für diese beiden liberalen Pole eintritt, und Kaczynski, der eben konservativ im gesellschaftspolitischen Sinne ist, aber eben auch sozialpaternalistisch, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Und das ist ja im deutschen Parteiensystem bisher eigentlich nicht so verankert gewesen. Und ich glaube, das muss man wissen, um Angela Merkel zu verstehen, dass sie eben in diese Kategorien nicht so richtig reinpasst und dass dieses Ständige, was dann von manchen in der CDU gesagt wurde, Sozialdemokratisierung und so, dass solche Etiketten überhaupt nicht passen. Wenn überhaupt, hat sie vielleicht die eine oder andere grüne Idee reingebracht. Das muss man vielleicht auch vor dem Hintergrund sehen, dass sie ja aus diesem Bohème-Leben, das sie in den 80er Jahren in Ostberlin geführt hat, dieser Job in der Nische der Akademie der Wissenschaften, wo man türkischen Kaffee aufgebrüht hat, dieses Leben in der Altbauwohnung, die sie sozusagen an den offiziellen Normen vorbei einfach besetzt hat, einfach aufgebrochen hat und reingegangen ist in eine leerstehende Wohnung und so weiter und so fort. Das hatte natürlich schon sehr große Ähnlichkeit mit dem grünen alternativen Milieu der 80er Jahre in der Bundesrepublik. Und da gibt es, glaube ich, so ein gewisses Wiedererkennen. Und das ist ja vielleicht doch eine der tragischen Aspekte in Merkels politischer Karriere, dass sie immer mit den Grünen koalieren wollte, ja auch zweimal verhandelt hat, 2013, 2017, und dass es nie geklappt hat.
Nun gibt es ja verschiedene Geschichten aus dieser wilden Zeit, als Angela Merkel bei den Sozialdemokraten auch war und sich die angeguckt hat. Und die hat ihr das Duzen nicht gefallen. Bei den Grünen hat es auch nicht so richtig gefunkt. Frau Münch, können Sie uns erklären, warum Angela Merkel in die CDU gegangen ist?
Also ich fand es ganz interessant, in dem Film von Herrn Evers kommt so ein Ausschnitt, wo es um die gleichgeschlechtliche Ehe geht. Ja. Und da merkt man ja doch, da reagiert sie sehr verhalten und sagt, naja, klar, sie kann das verstehen, dass Menschen so leben wollen, aber ihre Sicht von Ehe sei das nicht oder von Familie. Und das finde ich dann schon ganz passend, ohne jetzt das ganze Handeln von Angela Merkel darauf reduzieren zu wollen, aber dass eben diese gesellschaftspolitische Offenheit ja schon gegeben war, auch gerade mit Blick auf die Frauen, sich nicht reduzieren lassen wollen, als Kinderlose, sich nicht trotzdem Familienministerin in ihren Anfangsjahren zu werden und sich nicht in irgendwelche Schubladen reinstecken lassen. Aber in solchen Teilen war sie dann doch relativ nahe an der CDU. Also mit Blick auf, wie gestaltet sich Familienleben, welche Rolle, welches Vorstellung von Gesellschaft hat man. Und auch vor ihrem großen Umschwung in der Flüchtlingspolitik war sie ja auch da im Grunde doch eher bei denjenigen, die für eine relativ starke Kontrolle der Flüchtlingspolitik eingetreten ist.
Ja, Frau Münch, aber ich würde sagen, gerade bei diesem Thema Ehe für alle, diese Äußerung von ihr, das gehört nun wirklich zu den unauthentischsten Äußerungen. Also ich glaube, das hat sie wirklich einfach nur behauptet, weil sie sich nicht getraut hat. Also sie hat, glaube ich, schon dieses Thema eher für ein nicht so wichtiges gehalten, in Schröders Worten für Gedöns gehalten.
Ja, sie hat es aber abgeräumt, sie hat aber das Thema abgeräumt.
Und dachte, das ist ein Punkt, wo sie den Konservativen der eigenen Partei Zugeständnisse machen kann. Und dann ist sie genau damit auf die Nase gefallen, weil sie dann nämlich festgestellt hat, nachdem die Grünen, die ja zuerst auch dachten, das sei nicht mehrheitsfähig, diesen Parteitagsbeschluss gefasst hatten, alle anderen demokratischen Parteien umgefallen sind und gesagt haben, sie gehen mit der Union nur dann eine Koalition ein, wenn die Ehe für alle dabei rauskommt. Und dann musste sie eben auch reagieren. Also das finde ich eben auch interessant. Wenn sie, ich glaube auch so ein bisschen, weil sie so wenig Sensorium für diese Art von konservativen Themen hatte, wenn sie den Konservativen Zugeständnisse gemacht hat, ist es meistens nicht gut ausgegangen für sie. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es eine Reihe von Themen, bei denen sie doch deutlich rechts von der klassischen Kohl- und Adenauer-CDU war, insbesondere in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, aber auch in der Europapolitik. Ich meine, Helmut Kohl hat selber 2010 gesagt, wenn er noch Kanzler wäre, er würde dieses Griechenland-Problem einfach mit Bimbis lösen, sinngemäß. Und Merkel hat natürlich auch, weil sie in dieser schwierigen Koalition mit der FDP war und so weiter und so fort, hat das immer bis zum letzten Moment rausgezögert. Und ich glaube, die Lösung der Eurokrise damit für die Südeuropäer sehr viel teurer gemacht. Und was die Sozialpolitik angeht, trifft das natürlich sowieso zu. Diese extreme Ausweitung des Sozialstaats, die Adenauer und Kohl betrieben haben, das war ja absolut nicht in ihrem Sinne. Und sie hat sich ja immer dagegen gesperrt, wenn Leute in der Union, wie Jürgen Rüttgers beispielsweise, die Hartz-Reform von Gerhard Schröder irgendwie rückgängig machen wollten.
Wobei man natürlich auch immer sagen muss, das ist immer schwierig. Also teile ich alles und kann ich nachvollziehen, was Sie da schildern, Herr Bollmann. Und gleichzeitig muss man sagen, gerade mit Blick auf die Sozialpolitik ist es ganz schwierig, die Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik mit Merkel-Jahrzehnten zu vergleichen. Einfach weil nicht mehr die großen Reformen gar nicht mehr möglich waren. Die haben ja alle schon stattgefunden gehabt. Und es waren dann im Grunde nur noch so ein bisschen verschieben, ein bisschen wieder einordnen, ein bisschen was Neues, ein bisschen konsolidieren, weil die großen Schritte ja alles gefallen sind, was ja im Übrigen allen Bundeskanzlern das Regieren schwerer macht. Also man kann nicht mehr die großen Wohltaten verbreiten, wie man das noch am Anfang der Republik getan hat. Erstens, weil wir nicht mehr die Ressourcen haben und weil wir zweitens inzwischen so ein weit ausgebauter Sozialstaat sind.
Angela Merkel wird 70. Wir diskutieren in diesem SWR-Forum das Erbe der Kanzlerin, die vor 2,5 Jahren ja mehr oder weniger doch selbstbestimmt aus dem Amt ausgeschieden ist, jedenfalls nicht abgewählt wurde durch eine Bundestagswahl. Wir haben eine baufällige Infrastruktur. Bahn und Brücken wurden nicht saniert, dafür die Staatskassen. Die Energiewende nach Wiedereinstieg und Wiederausstieg aus der Atomkraft ist nicht ernsthaft entwickelt worden und in der Digitalisierung hinkt Deutschland meilenweit hinterher. Die Bundeswehr ist ein einziger Torso und. Das ist auch so ein bisschen die Bilanz, Herr Evers, die man in Ihrem Film hört, so ein bisschen. Was hat uns Angela Merkel da hinterlassen? Ist dieses negative Kritik eher bei den Jüngeren oder bei den Älteren ihrer Zeitzeugen zu hören?
Also das räumt ja in gewisser Weise sogar Thomas de Maizière ein, der sagt, zwischen all den Krisen, die es gab, von Griechenland bis zur Pandemie, fehlte irgendwann die Kraft, um das Land zu modernisieren. Und insofern zieht sich das eigentlich durch. Man kann ja auch Geschichte jetzt schlecht in Kapitel aufteilen. Natürlich gibt es eine Kontinuität. Die Pandemie liegt dann wie so ein Balken sozusagen in der Zeit. Die hat sicherlich nochmal vieles auch anders gestellt. Aber ja, das ist, glaube ich, schlecht wegzudiskutieren.
Schauen wir uns mal ein paar Felder genauer an, Frau Münch. Welche Folgen haben denn dieser erratische Ausstieg aus der Atomkraft nach Fukushima und die Energiewende für das Klima und die Energiesicherheit in Deutschland gehabt? Es hat doch dann reichlich Probleme gegeben. Die Energiewende wurde zwar postuliert, aber doch nie richtig ernsthaft strukturell vorbereitet, oder?
Also das ist sicherlich mit einer der Punkte, an dem sich dann auch so ganz viele in der Öffentlichkeit reiben. Also wo im Grunde auch so ein Einfallstor, es ist nie das Hauptthema der AfD gewesen, aber das Thema Energiepolitik sollte man nicht unterschätzen, dass das für ganz viele in der breiten Bevölkerung das Thema ist, wo die Kanzlerin mit ihr, die ganze Bundesregierung, die CDU, CSU nicht stimmig gehandelt haben. Einerseits dieses Hin und Her, dann eben diese Verkündung eines Ausstiegs aus der Atomenergie, weil in Japan Dramatisches zugegebenermaßen passiert ist, und im Grunde das Ankündigen von etwas. Und da ist ja im Grunde dann Angela Merkel eigentlich auch widersprüchlich gewesen. Wir haben vorher gehört, dass sie selber beklagt habe, dass man mit diesem Establishment und diesem Föderalismus nicht wirklich große Reformen durchbringen kann. Und gleichzeitig hat sie da anscheinend gehofft, dass es genüge, den Ausstieg zu erklären aus der Atomenergie, und dass dann quasi die Energiewende fast automatisch folgen würde. Und wir alle wissen, das ist nicht der Fall. Also bis heute haben wir keine komplette Energiewende, so wie sie für eine Wirtschaftsnation wie die Bundesrepublik und einen Exportstaat wie die Bundesrepublik erforderlich wäre. Und das hat ganz viel im Grunde ja eigentlich Misstrauen auch gegenüber bundesdeutscher Regierungspolitik geschaffen. Also nach dem Motto, die kündigen etwas an und kümmern sich dann nicht drum, weder im Staat noch mit Blick auf die Unternehmen noch mit Blick auf die internationale Energie- und Wirtschaftspolitik, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird. Also diese Ankündigungspolitik, die hatten wir damals, glaube ich, vor allem mit Blick auf die Energiewende, und das lastet heute auf uns und hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik an Wettbewerbsfähigkeit jetzt vor allem seit dem russischen Angriffskrieg deutlich verloren hat.
Ja, genau. Ausgerechnet die vorsichtige Angela Merkel, die gerne rational an die Dinge rangeht, hat jetzt alles auf Gas gesetzt aus Russland als Übergangsenergie nach der Atomenergie. Hat sie sich, Herr Bollmer, da in Putin gründlich getäuscht?
Nein, ich glaube, das ist wirklich eines der großen Missverständnisse, wenn man jetzt heute auf Merkel schaut. In der Tat, Merkel ist sehr, sehr vorsichtig mit Putin umgegangen, aber ich glaube, der Grund dafür lag nicht darin, dass sie sich in ihm getäuscht hat, sondern eher darin, dass sie eine der ersten westlichen Politikerinnen, wenn nicht sogar die erste war, die erkannt hat, wie gefährlich Putin ist. Ich meine, sie ist ja im Unterschied zu ihrem Vorgänger Gerhard Schröder 2005 mit einer, ich sag mal, eher menschenrechtsorientierten Haltung an die Außenpolitik rangegangen. Ihre ersten Treffen mit Putin waren extrem konfrontativ. Sie hat den Dalai Lama im Kanzleramt empfangen, worüber sich der damalige Außenminister Steinmeier wahnsinnig aufgeregt hat. Das sei unprofessionell, die Chinesen derart zu provozieren, etc., etc. Und sie hat dann 2008 auf dem Bukarester NATO-Gipfel sich gegen den sofortigen NATO-Beitritt der Ukraine und Georgiens ausgesprochen, weil ihr klar war, dass Putin dann dieses kleine Zeitfenster, was dann noch bleiben würde, nutzen würde, um vermutlich dann damals schon die Ukraine zu überfallen. Ob sie daraus jetzt immer die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass sie diese Analyse hatte, dass sozusagen von Putin maximale Gefahr ausgeht, daran kann es wenig Zweifel geben. Und was das Problem war dann meiner Ansicht nach eben wieder, waren diese innenpolitischen Rücksichtnahmen, dass natürlich klar war, insbesondere vor dem Hintergrund des Atomausstiegs, dazu könnte man noch viel sagen. Sie ist ja da eher zu einer Linie zurückgekehrt, die eigentlich vorher schon Beschlusslage war in Deutschland. Aber dass natürlich sie sich dadurch in gewisser Weise angreifbar gemacht hat bei den deutschen Unternehmen, bei den Wirtschaftsverbänden, auch beim Wirtschaftsflügel der eigenen Partei. Und ich glaube, wenn sie gesagt hätte, ich drehe euch jetzt auch noch das russische Gas ab, dann hätte sie wirklich ernsthaft ihr Amt riskiert.
Bei der Fußball-Europameisterschaft hat sich die Deutsche Bahn nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn man sich so anhört, was die Fans aus ganz Europa sagen und was entsprechend auch in den europäischen Zeitungen darüber geschrieben wird. Deutschland ist kein Musterknabe mehr, ist nicht mehr Organisationsweltmeister. Ist das nicht auch ein bisschen das Werk von Angela Merkel? Hat sie nicht zu viel auf die Schuldenbremse getreten, anstatt in die Infrastrukturen der Zukunft zu investieren?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht nur eine Geldfrage ist, sondern auch eine Mentalität. Qualitätsfrage in diesem Land. Organisationsweltmeister, gerade gesagt. Und wenn man sich die Verhältnisse bei der Bahn genau anschaut, ist natürlich sehr viel auch Missmanagement. Und es ist ja auch viel von dem Geld, was da war, in die verkehrten Projekte geflossen. Also 12 Milliarden Euro fließen jetzt in die Verkleinerung des Stuttgarter Bahnhofs. Und da hat sie in der Tat, das ist übrigens eine ihrer Bundestagsreden, über die ich mich am meisten aufgeregt habe, 2010, als es irgendwie darum ging, das schwarz-gelbe Bündnis zusammenzuhalten und mal so richtig klare Kante gegen die Grünen und die Opposition zu machen, hat sie irgendwie gesagt, die Grünen wollen ja nicht mal einen Bahnhof bauen. Das war natürlich völliger Quatsch, weil da Geld in einem Unsinnsprojekt versenkt worden ist. Und ich glaube, bevor man die Bahn, aber das, da kommen wir eben wieder an den Punkt, wo Merkel gesagt hätte, das ist ja sowieso hoffnungslos, bevor man die Bahn nicht irgendwie gründlich von den Organisationsstrukturen reformiert hat, hat es meiner Ansicht nach überhaupt gar keinen Zweck, da mehr Geld reinzugeben in dieses marode System. Mhm.
Über die Klimakanzlerin haben wir vorhin schon kurz gesprochen und über das, was Herr Evers, Ihre Zeitzeugengäste dazu gesagt haben, insbesondere die Jüngeren, die haben schon den Eindruck, dass sie dort ein schweres Erbe antreten, oder?
Ja. Ja, die sagen eben, ja, kann ja sein, dass man als Politikerin wiedergewählt werden möchte, aber man kann doch deshalb sozusagen die Realitäten nicht ausblenden und muss gerade, das sind dann ja immer die Argumente, sie ist ja eine Naturwissenschaftlerin, sie hat das alles gesehen, sie hat das gewusst und sie hat nichts getan, außer anzukündigen, das sozusagen wird ihr da nicht verziehen.
Wir hatten vorhin auch schon ein bisschen gesprochen über die europäische Politik, Stichwort Griechenland-Krise und wie Helmut Kohl das anders machen würde. Aber es gab ja auch die Migrationspolitik, die eine große europäische Dimension hatte. Ihr Hereinlassen der Flüchtlinge aus Ungarn und dann später die Hunderttausende, die über Österreich nach Deutschland gekommen sind, die wurden in Europa mit sehr unterschiedlichen Gefühlen quittiert. Dieses Wir schaffen das hat Merkel 2015 mit ihrer temporären offene Migrationspolitik das Land und Europa dauerhaft gespalten, Frau Münch, und hat sie die AfD damit erst recht groß gemacht?
Ist immer schwierig zu sagen, weil man natürlich im Grunde sind verschiedene Sachen, die eingewirkt haben. Aber ich würde sagen, insgesamt ja. Also es gibt Stimmen, auch das kann man empirisch nicht wirklich nachweisen. Es gibt Stimmen, die sagen, es gibt auch einen Zusammenhang zum Brexit, dass der also zumindest die paar Prozentpunkte, die gefehlt haben, dass die Briten in der Europäischen Union bleiben, dass die auch mit diesem Ärger über diese Migrationspolitik, diese Flüchtlingspolitik, vor allem diese Sorgen zu tun hatten, dass die Briten jetzt mehr Flüchtlinge haben als je zuvor, ist dann wieder ein anderes Thema. Also ich würde schon sagen, dass sie damit im Grunde auch hier wieder, wie ich vorher bei der Energiepolitik gesagt habe, ein großes Misstrauen gegenüber Regierungshandeln hineingebracht hat. Und bei der Flüchtlingspolitik ist es ja dann noch dadurch besonders dramatisch geworden, dass der Konflikt ja im Grunde auch zum Teil innerhalb der Bundesregierung verlaufen ist, zwischen CDU und CSU. Und die Kritik der CSU an der eigenen Kanzlerin, an der Schwesterparteivorsitzenden im Grunde immer laut geäußert worden ist, die CSU aber keine Konsequenzen gezogen hat, Horst Seehofer, weil er dann halt auch zu feige war und nicht aus dieser Regierung herausgehen wollte, nicht aus diesem Bündnis mit der Schwesterpartei, sodass die AfD dann nicht nur in Bayern plakatieren konnte, die AfD hält, was die CSU verspricht. Also er hat im Grunde den Ton vorgegeben, diese harte Kritik an der angeblichen Handlungsunfähigkeit einer deutschen Regierung, eines deutschen Staates und hat damit im Grunde eine Verunsicherung hineingelegt. Also es war diese Kombination im Grunde einer zu offenen Flüchtlingspolitik. Jeder hätte verstanden, eine humanitäre Reaktion in den ersten paar Wochen, diese Hilfe für die Flüchtlinge, die da in Budapest auf dem Bahnhof waren. Aber dann eben das zu tun, was ja die Österreicher auch gemacht haben, nämlich dann zu sagen, und jetzt ist es genügend und jetzt geht es nicht weiter. Und wir hatten immer, die bundesdeutsche Debatte war dann immer, da kann man nichts machen. Das ist dann halt so. Wir können ja nicht an den Grenzen schießen, was natürlich stimmt. Aber gleichzeitig hat der damalige österreichische Bundeskanzler ja dann doch gezeigt, dass man etwas machen kann. Und da ist sie dann im Grunde auch nochmal vorgeführt worden. Also insofern würde ich sagen, ja. Und das sagt ja im Film von Herr Evers, dieser frühere AfD-Politiker auch selbst, ich glaube Hermann heißt er, der ja auch gesagt hat, das war tatsächlich ein gefundenes Fressen und ein Geschenk für die AfD.
Ja, naja, aber ich finde, man muss da schon analytisch klar und konsequent bleiben. Also nachdem wir jetzt eine halbe Stunde darüber gesprochen haben, dass Angela Merkel dem tatsächlichen oder vermeintlichen Wählerwillen zu weit entgegengekommen sind, kritisieren Sie jetzt, dass Sie in der Flüchtlingsfrage sich nicht am Wählerwillen orientiert hat, sondern da mal eine politische Ansage gemacht hat. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man sich die Zahlen von heute anschaut, die neueste Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge, die 2015 zu uns gekommen sind, also die, die schon 8 Jahre da sind, da sind über 80% der Männer berufstätig, die meisten davon in sozialversicherungspflichtigen Fulltime-Jobs, also objektiv betrachtet, muss man sagen, war diese Flüchtlingspolitik von 2015-16, wenn man jetzt die politischen Kollateralschäden außen vor lässt, sondern nur von der Sache her betrachtet, schon ein Erfolg, würde ich sagen. Und und jetzt eben, also wie gesagt, da muss man sich entscheiden, ist es
also soll sie nun
diese politisch-taktischen Rücksichten immer nehmen und nichts verändern? Oder soll sie diese Rücksichten nicht nehmen?
Also im Grunde hat sie damals nachgegeben und vielleicht auch mal ein eigenes Bild von sich setzen wollen, nämlich nicht das der kalten Kanzlerin, die kleine Mädchen im Fernsehstudio weinen lässt, weil sie eventuell die Familie abgeschoben wird, sondern die Humanität zeigen wollte, ist, habe ich vorhin gesagt, grundsätzlich in der damaligen Situation dieser humanitäre Beweis richtig. Aber dann war im Grunde diese Hilflosigkeit, die der deutsche Staat, die deutsche Bundesregierung damals nach außen signalisiert hat gegenüber diesen vielen Flüchtlingen, das ist meines Erachtens ein großer Fehler gewesen. Dem hätte man schon, und ich habe es ja geschildert, was das Problem war, es war im Grunde dieses in die Zange genommen werden von einem Herrn Seehofer und einer CSU, die aber gleichzeitig auch nicht Konsequenzen gezogen haben.
Genau, also der Hinweis auf die CSU, das finde ich sehr wichtig, weil ich glaube, dass wirklich dieses Verhältnis zur CSU bei ganz vielen Themen eine der ihrer größten Schwierigkeiten in ihrer Kanzlerschaft war. Nicht nur bei den Flüchtlingen, es war ja auch so beim Atomausstieg zum Beispiel. Den größten Druck, jetzt schnell aus der Atomkraft auszusteigen, haben Seehofer und Söder damals gemacht. Söder hat sogar gesagt, ich trete zurück als bayerischer Umweltminister, wenn wir nicht sofort aus der Atomkraft aussteigen. Davon will er heute auch nichts mehr wissen. Völliger Gedächtnisverlust. Die ganze Klimawende ist auch stark an den Bayern gescheitert, die gesagt haben, wir wollen keine oberirdischen Stromleitungen in Bayern und Windräder erst recht nicht. Und die Abschaffung der Wehrpflicht, die ja auch so kontrovers diskutiert wird, war ja auch eine Idee des CSU-Ministers Guttenberg, der in einer nächtlichen Sparsitzung des Kabinetts gesagt hat, ich kann diese Sparbeiträge nicht erbringen, wenn wir hier nicht sofort die Wehrpflicht abschaffen. Und Angela Merkel darauf als erste Reaktion gesagt hat, wir können doch nicht in einer Nachtsitzung mal so eben schnell die Wehrpflicht abschaffen.
Herr Evers, das ist das Einzige, was man zum Film vielleicht von Herrn Evers, da fehlen mir noch die ein oder andere CSU-Stimme, weil Sie haben völlig recht, das ist wirklich, also man kann vieles, glaube ich, der ganzen Regierungsjahre von Merkel nur verstehen, wenn man immer sieht, welchen Druck diese Bayern ausüben, auch mit Thema Verkehrspolitik. Ich meine, wenn ein bayerischer Ministerpräsident oder CSU-Vorsitzender stolz darauf ist, wie viel Gelder nach Bayern gelenkt worden sind und zum Teil wirklich unfähige Verkehrsminister auf Bundesebene hatte, da konnte man wirklich keinen Staat damit machen.
Herr Evers, die Krisen wurden in der Zeit von Angela Merkel nicht gelöst, sondern nur verzögert. Das sagt Marina Weißband bei Ihnen im Film. Das ist so ein bisschen die Quintessenz Ihrer Leute, der Zeitzeugen, die Sie da vernommen haben, insbesondere der Jüngeren, dass Angela Merkel vielleicht zu ambitionslos war für das 21. Jahrhundert?
Das ist ja, glaube ich, jetzt in der letzten halben Stunde hier auch relativ deutlich geworden. Wobei Thomas de Maizière sagt ja, naja, offene Baustellen gibt es immer, sonst braucht man keine neue Regierung mehr.
Sonst braucht man keine Politik, genau. Ja.
Also, aber klar ist da... ist da viel liegen geblieben. Zu 2015 würde ich noch sagen, da wurde aber auf eine Art ja auch was nachgeholt, was europäisch, also europaweit überall schon längst Normalität war. Also wir haben da politisch etwas nachgeholt mit einer rechtspopulistischen Partei, die es anderswo, die in der Flüchtlingskrise anders gehandelt haben, ja schon gab.
Ja.
Also insofern kann man da, glaube ich, man kann das so oder so sehen.
Den Nachholbedarf kann man natürlich auch so oder so sehen. Kurze Schlussfrage, Herr Bollmann, an Sie. Ist Olaf Scholz vor allem in kommunikativer Hinsicht ein würdiger Nachfolger von Angela Merkel?
Ja, einerseits ja, aber ich würde sagen, dass er doch, also was die kommunikativen Fähigkeiten betrifft, doch deutlich hinter Angela Merkel zurückbleibt. Auch was Charisma betrifft übrigens. Das war ja nicht so offensichtlich bei Merkel, aber sie hatte eben auf ihre stille Art doch so eine besondere Art von Charisma. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem von Olaf Scholz, dass ihm das abgeht.
Wobei man vielleicht, wenn man Angela Merkel 2008 betrachtet hätte, das vielleicht noch nicht so gesehen hätte.
Ja,
vielleicht braucht der Scholz späten, einfach noch 10 Jahre.
Ja, ja, genau, okay. Genau.
Angela Merkel wird 70, das Erbe der Kanzlerin. Das war unser SWR-Kulturforum mit Dr. Ralf Bollmann, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor der Merkel-Biografie Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Mit dem Regisseur und Autor der ARD-Doku Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin, Tim Evers. Die Doku wird heute um 22.30 Uhr ausgestrahlt und natürlich in der Mediathek ist sie auch zu finden. Und mit der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Mein Name ist Klaus Heinrich.